Ja, könnt ihr mich hören? Heute geht es ums Hören, genau. Da ist ein Mensch, der heißt Gott hört. Samuel. Schmuel, hier wird es hebräisch ausgesprochen. Samuel. Der heißt Gott hört. Und dieser Samuel, der erlebt eine Geschichte, die viele vielleicht kennen. Wenn man ein bisschen umfangreichere Kinderstundenbildung gehabt hat, schon in christlichen Gemeinden, dann ist die Geschichte bestimmt auch vorgekommen. Gehört vielleicht nicht zu den 10 bekanntesten, aber zumindest bei mir damals ist sie vorgekommen. Aber das ist ja so, dass bestimmte Berichte, wenn man sie immer wieder hört, immer wieder auch neue Facetten eröffnen, und wir reagieren ja auch je nach Lebenssituation und Lebensabschnitt unterschiedlich auf die Geschichten. Ich habe mal über eine Heilungsgeschichte gepredigt, und dann stand im Mittelgang ein Rollstuhl, auf dem quasi ein Bett montiert war, wo also eine Frau mehr oder weniger im Liegen im Gottesdienst war. Da überlegt man sich jedes Wort, wenn man über Heilung predigt und das unmittelbar vor Augen hat. Ja, plötzlich kriegt eine bekannte Geschichte einen anderen Akzent. Und ich glaube, dass das auch mit dieser Geschichte von Samuel so sein kann. Ich mache heute was, was ich, glaube ich, so noch nie gemacht habe. Ich werde die Geschichte am Anfang nicht komplett lesen, sondern immer schön einen Vers nach dem anderen, immer nur die kurzen Abschnitte, wie wir sie uns ansehen wollen. Und wir beginnen mit Vers 1. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Moment mal, ich denke, es geht um Hören. Wieso fängt das jetzt mit Dienen an? Hat das was miteinander zu tun? Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen, wir neigen so ein bisschen dazu, wir wollen erst hören, am besten einen ganzen Lebensplan, einen ganzen Lebensentwurf, und dann sind wir bereit, uns in Bewegung zu setzen. Besonders, sage ich jetzt mal, und zu der Fraktion gehöre ich auch, die so im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Bei denen, die neu sich bekehren, ist das witzigerweise oft ganz anders. Da ist oft eher die Tendenz, die stürmen los und wissen noch gar nicht, was sie tun. Aber das ist manchmal gut. Ja, das hat auch was. Dieses Unbedarfte, einfach losgehen, Menschen sagen, Mensch, ich habe da was ganz Tolles erlebt, das müsst ihr auch erleben. Die Leute anschleppen. Meine Frau hatte mal einen Mutter-Kind-Kreis. Es war eigentlich gar kein Gemeindekreis. Da haben sie einfach 3 Frauen aus der Gemeinde mit ihren Babys zum Frühstück getroffen, einmal in der Woche. Und dann kriegten wir einen Anruf aus einem Nachbarbezirk. Also bei uns ist eine Frau schwanger geworden, ohne dass sie eigentlich was von dem Typen will, von dem sie das Kind hat, und die zieht jetzt in eure Stadt. Nach Fulda war das damals noch. Darf ich dir mal eure Adresse geben? Und meine Frau hat erst die anderen 2 gefragt, kann ich die mitbringen in unsere Runde? Und die haben gesagt, klar, kein Problem. Das war dann das Ende der gemütlichen Runde. Die brachte nämlich jedes Mal 1 bis 2 neue mit. Ja, und zum Schluss waren 2 Frauen aus der Gemeinschaft noch. Die eine war inzwischen abgesprungen, und 10 andere. Ja, und manchmal machen wir uns einen Kopf über missionarische Programme, aber diese Frau, die so halb drin und halb draußen war, die hatte damit überhaupt keine Probleme. Die hat gesagt, das ist eine tolle Runde, kann ich meine Freundin mitbringen? Jedes Mal kam jemand mit. Dienen. Mit dem Dienen fängt es an. Und ich glaube, dass das ein geistliches Prinzip ist, das hier steckt. Nicht aus jeder Geschichte kann man ja gleich geistliche Prinzipien ableiten. Also die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, aber ihr könnt ja mal Tamar und Juda nachlesen. Beide kommen also im Stammbaum Jesu vor. Trotzdem würde ich die Geschichte nicht unbedingt als vorbildlich bezeichnen. Oder im Neuen Testament, Ananias und Sapphira, 2-mal gelogen und tot umgefallen. Hand aufs Herz, wer säße noch hier? Wenn das ein allgemeingültiges Prinzip wäre, das immer so passiert. Was wir sehen können, ist, dass Schuld Folgen hat. Ja, das Prinzip können wir an dieser Geschichte schön sehen. Aber jetzt immer 1:1 sagen, so muss das immer sein, weil das in der Bibel so war. Vorsicht. Deshalb müssen wir immer fragen. Aber ich glaube, Dieser Punkt mit dem Dienen fängt es an, der hat etwas Allgemeingültiges. Der kleine Samuel, der war ja von seiner Mutter in den Tempel gebracht worden, er dient dem Herrn vor Eli. Interessant, er dient nicht Eli, sondern er dient dem Herrn vor Eli. Im zweiten Hälfte dieses ersten Verses, Vers 1b, zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und wer den Kontext kennt, weiß, auch sonst war es mit dem Gottesdienst nicht besonders gut bestellt. Es ging ganz schön chaotisch zu. Es waren schwierige Umstände. Ja, wir gucken oft selber darauf, wir leben in schwierigen Zeiten. Die Menschen wollen nicht auf das Evangelium hören. Die einen sind irgendwie im Selbstmitleid gefangen, die anderen im Wohlstand, manche auch in beidem. Und wir haben das Gefühl, die Menschen hören nicht. Sie wollen nicht hinhören. Aber erstens möchte ich in der Predigt nicht so viel von den anderen reden, sondern mal fragen, wie ist es denn mit uns? Und zum anderen, wir haben das ja eben schon gehört, Kopf hoch. Wir haben einen Herrn, der über den Umständen steht. Gott kann. Es gibt keine Situation, in der Gott nicht könnte. Das kann uns auch manchmal in Schwierigkeiten bringen. Ja, ich besuche im Moment öfters eine Frau, die sehr schwer krebskrank ist. Und natürlich wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass Gott heilt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er kann. Umso mehr kann es einen anfechten, wenn er es dann nicht tut. Warum tut er es nicht? Liegt es an uns? Liegt es an seinem Plan? Das kann einen schon beuteln. Umstände können ganz schön eklig sein. Warum nimmt Gott das nicht weg? Die Israeliten haben gebetet, dass Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten rausholt. Wisst ihr, wie lange? 460 Jahre waren sie in Ägypten. Wie viel jetzt in dieser Zeit Verfolgung war, kann ich nicht genau sagen. Aber definitiv mehr als eine Generation. Das heißt, Generationen von Israeliten haben auf diesen Gott vertraut, haben zu ihm gefleht, haben ihn angerufen, dass er sie rausholt aus dieser Sklaverei. Eine Generation hat es erlebt, eben die nach 460 Jahren. Die anderen haben es nicht gesehen. Sie haben gebetet, sie haben gekämpft, manche hat sich ja auch gezweifelt. Unsere Väter haben schon dafür gebetet, unsere Großväter haben schon dafür gebetet, wir beten dafür und nichts tut sich. Ja, wir feiern heute Ostern, Passafest mit, haben das hoffentlich auch mit auf dem Schirm. Ja, Gott hat sein Volk aus Ägypten geführt. Aber wie war das mit den Generationen dazwischen? Was war vorher? Die Umstände sind manchmal alles andere als gut. Und das kann einem manchmal das Hören verleiten. Es gibt Bremsen. Genau. Und dann haben wir noch etwas über die Umstände. Das sind jetzt zwei Verse, die Verse 2 und 3. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Sehen. Ich denke, ich lege nicht zu viel hier in den Text rein, wenn ich sage, es war eine dunkle Zeit. Der Mann, der das Volk Gottes anleiten soll im Gottesdienst, der sie führen soll, der ihnen vermitteln soll, was Gott in früheren Zeiten getan hat, wie ein Leben mit Gott gelingen kann, der kann nicht mehr sehen. Und das waren nicht nur die äußeren Augen. Der ganze Kontext, das lege ich jetzt nicht rein, das ist der Kontext davor und danach, könnt ihr gerne mal nachlesen. Der sagt eindeutig, dass dieser Mann auch in mancher Hinsicht geistlich blind war. Dass da Dinge nicht mehr funktioniert haben, dass er Dinge nicht mehr gesehen hat. Oder er hat sie gesehen, hat aber nichts dagegen unternommen. Vielleicht noch schlimmer. Es war eine dunkle Zeit, Aber, und die Formulierung ist ja auch schön, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Also damit ist natürlich der Leuchter im Tempel gemeint, der da brannte, der eigentlich immer brennen sollte. Ich weiß nicht, warum das überhaupt hier erwähnt wird, dass der erlöschen könnte. Vielleicht war die Praxis auch schon verflacht, dass man das Material hat ausgehen lassen und neu angezündet hat morgens. Eigentlich sollte der ja durchbrennen. Aber das heißt, Gott ist immer noch da. Manchmal sieht es rabenschwarz und wirklich dunkel aus. Aber Gott ist immer noch da. Das Licht Gottes brennt noch. Auch im übertragenen Sinne. Egal wie dunkel es uns vorkommt, das Licht Gottes brennt immer noch. Es ist nicht aus. Und das zu sehen, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben also hier eine Rahmenhandlung für das eigentlich zentrale Geschehen oder so. Es ist dunkel. Es ist schwer. Gottes Reden wird kaum noch vernommen. Ja, der Priester, der Gottes Wort auslegen sollte, tut es nicht mehr. Propheten treten nicht mehr auf. Es ist, ja, der Mann Gottes ist blind geworden und irgendwo in der Ecke, so empfinde ich das, wie das hier formuliert ist, da flackert noch ein bisschen dieses Licht Gottes. Es ist noch nicht aus. Es ist noch nicht vorbei. Man kann nicht mehr viel sehen. Man hat, also ich könnte mir vorstellen, die Menschen, die noch Gott gesucht haben in dieser Zeit, und die Eltern von Samuel waren ja solche Menschen, also die gab es noch, die werden manchmal verzweifelt sein. Wenn sie gesehen haben, was rund um den Gottesdienst, ja, Betrug, Übervorteilung von Menschen im Gottesdienst, das muss man sich mal vorstellen. Ja, es wurde gemeinsam gegessen. Einer unserer Dozenten war auch ein Amerikaner und der hat über die Opfer des Alten Testamentes eine Vorlesung gehalten und er sagte dann, it was a big barbecue. Es war ein Riesengrillfest. Denn es wurde von den Opfern ja immer nur ein Teil verbrannt und den Rest kriegten die Familien zurück und haben dann damit ein Riesenfest gefeiert im Tempel. Und es sollte eigentlich auch so sein, dass wenn einer nichts hatte, der hatte vielleicht nur zwei Tauben gebracht, von denen wird keine Familie satt, der sollte dann abbekommen von den anderen, die ein fettes Kalb geschlachtet hatten, ja, wo noch gut was übrig war, was eine Familie gar nicht essen konnte. Es sollte geteilt werden. Ob das immer passiert ist, wenn ich mir die Propheten angucke, würde ich sagen, eher nicht. Aber, und die Söhne des hohen Priesters, die selber Priester waren, haben die Leute bestohlen, haben für sich Dinge genommen, die ihnen gar nicht zustanden. Es war genau im Gesetz festgelegt, was gehört den Priestern, was kriegt die Familie zurück. Und ja, stellt euch mal vor, Karl würde hingehen und wenn hier Gemeindeessen ist, er geht erstmal rum, sucht sich das Beste raus, oder noch schlimmer, seine Kinder machen das, suchen sich überall das Beste raus und was dann übrig bleibt, das kriegen die anderen. Ja, nur dass das damals, also integraler Teil des Gottesdienstes war, das gehörte dazu. Teil der Anbetung war es, gemeinsam zu essen. Und da kommen die Leute her und, also kommen die Söhne des Priesters her und bauen die anderen. Es war eine dunkle Zeit. Und da passiert jetzt etwas. Und der Herr rief den Samuel. Er aber antwortete, hier bin ich. Gott redet. Und der Samuel hört es sogar. Nur deutet er es falsch. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich. Denn du hast mich angerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Verkennen. Manchmal redet Gott in unser Leben und wir merken es nicht. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher saß ich in der Predigt und plötzlich merke ich, das ist ja, was der da predigt, ist die Antwort auf die Frage, wo ich seit mindestens einer Woche Gott immer wieder frage, wie ist es? Und in dem Moment fällt mir auf, ach, die Antwort hast du diese Woche schon zweimal gekriegt. Es war... Die Predigt am Sonntag war das dritte Mal und beim dritten Mal ist bei mir der Groschen gefallen. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht hatte ich einen Traum erwartet, eine Botschaft, einen blauen Brief aus dem Himmel oder... Ja, manchmal sind wir nicht offen dafür zu hören. Wir sind es auch nicht gewohnt. Ja, also das Reden des Herrn war damals nicht üblich und es kam nicht so oft vor. Und der Samuel, der hat es einfach nicht gecheckt. Und ich glaube, das kann uns auch passieren. Das kann passieren, dass Gott redet, weil Gott manchmal ganz anders redet. Im Grunde war das das Problem der Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit Jesu. Die hatten glasklare Vorstellungen, wie Gott redet. Aber doch nicht durch so einen, hätte man gesagt, Lumpensammler aus Nazareth. Der hat doch keine theologische Ausbildung, der hat doch, der kann keinen Rabbi benennen, bei dem er gelernt hat. Was will der eigentlich? Sie hatten eine klare Vorstellung. Das fand ja, also ich sehe die Menschen, ich bin manchmal geneigt, die ein bisschen zu verteidigen, die Schriftgelehrten und Pharisäer, denn, Leute, das war unsere Fraktion. Das sind doch heute wir, die wir glauben, genau zu wissen, wie Gott handelt, oder? Die wir glauben, klare Vorstellungen davon haben, wie Gott Menschen rettet, wie Gott Menschen ruft, wie er das tut. Und dann hält Gott sich einfach nicht daran. Dann hält Gott sich einfach nicht an unsere Vorstellungen. Jetzt könnten wir hier mal unterbrechen, das Mikro rumgeben und mal fragen, wie die Einzelnen zum Glauben gekommen sind. Ja, bei mir war es eine Kinderfreizeit. Und man könnte heute überlegen, war das denn überhaupt kindgerecht, die Predigt damals? Könnte man drüber diskutieren. Unser Schwiegersohn, bis jetzt der Einzige, der ist zum Glauben gekommen, weil seine Schwester eine Bibel wegschmeißen wollte. Und er war ein Bücherfan. Und Bücher kann man nicht wegwerfen, das geht nicht. Also hat er die Bibel mitgenommen. Und wenn man ein Buch schon mal hat, kann man ja mal drin lesen. Und er ist nur durchs Bibellesen zum Glauben gekommen. Und hat sich erst danach eine Gemeinde gesucht. Ja, weil er irgendwie in der Bibel auch was von Gemeinde gelesen hat. Hat er sich dann eine Gemeinde gesucht, wo das gepredigt wird, was er gelernt hat aus der Bibel. Also ich weiß nicht, gibt es ja noch jemanden, der so zum Glauben gekommen ist? Ich kenne bisher niemanden. Meistens waren da noch irgendwelche Menschen dran beteiligt, Christen, die jemanden angesprochen haben oder irgendwas. Bei ihm kam kein Christ vor in seiner Bekehrungsgeschichte. Gott geht manchmal andere Wege. Und das war bei dem Samuel auch ein Stück weit. Er kannte sicher schon manches aus Gottes Wort, wenn er da schon eine Weile war, aber er hat es nicht gecheckt. Da rief der Herr wiederum, Samuel. Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal, und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Erkennen. Im Neuen Testament heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Gott kennt uns. Erkennen wir immer das Reden Gottes? Und ich weiß, das ist eine brennende Frage, die auch mich immer wieder, die uns immer wieder neu beschäftigt. Wie höre ich, wie erkenne ich das Reden Gottes? Und ich glaube, der erste Schritt dazu ist, dass wir das geschriebene, das geoffenbarte Wort Gottes kennen. Denn woran erkennen wir Menschen, wenn sie zum Beispiel am Telefon sind? Wir kennen ihre Stimme. Wir kennen die Art, wie sie reden. Und manchmal merkt man es erst am Inhalt, was jemand sagt, dass man grübeln sagt, kennt die Stimme kennst du, die Stimme kennst du. Und irgendwann kommt ein Satz und dann zack, ja, das muss der und die sein. Viel anders ist es mit Gott auch nicht. Wenn ich Gottes Reden kenne, aus seinem Wort, dann merke ich auch, wenn er in mein Leben redet. weil dann kommen bestimmte Themen wieder. Kennt ihr das? Es sind doch so die Themen, also wo Gott mich am, also einmal hat mich wirklich der Blitz getroffen und es war keine Vision oder Eingebung oder irgendwas, sondern es war das geschriebene Wort Gottes. Zum Glück habe ich damals nicht vom Smartphone den Bibeltext gelesen, sondern ich hatte noch eine gedruckte Version, denn ich habe da gelesen und das war der vorgegebene Predigttext für den nächsten Sonntag, lass die Sonne untergehen über deinem Zorn. Habe ich die Bibel genommen und habe sie in die Ecke geworfen, bitte nicht nachmachen. Wirklich quer durchs Arbeitszimmer, ich musste sie nachher unterm Regal wieder rausfischen und habe gesagt, Herr, darüber kann ich nicht predigen, das lebe ich doch überhaupt nicht. Kennt ihr solche Momente? Muss ja nicht der Text sein, kann ja was ganz anderes sein. Wo man plötzlich merkt, das ist Reden Gottes, steht schwarz auf weiß geschrieben. Und ich merke plötzlich, das trifft genau einen wunden Punkt. Das war keine Predigt, das war einfach, ich wollte gerade eine Predigt vorbereiten. Lese den Text. Es war irgendwie so Mitte der Woche, ich glaube Donnerstags. Sonntags sollte ich drüber predigen. Da habe ich wirklich mal den Samstag mit Beten und Fasten verbracht. Aber wenn man mit dem Wort Gottes lebt, dann erlebt man auch, dass einem im Alltag Dinge passieren und plötzlich erkennt man das Reden Gottes. Da unterhalten sich zwei Frauen und lästern über einen Dritten. Soll man ja nicht machen. Aber das, was sie lästern, merke ich erstens, wenn der das wirklich so gemacht hat, dann haben die beiden recht. Zweitens, ich mache manchmal dasselbe, wie derjenige wirklich oder vermeintlich macht, über den sie lästern. Das heißt, wenn sie jetzt über mich lästern würden, hätten sie sogar recht. Ob sie bei dem Recht haben, über den sie herziehen, weiß ich nicht. Wenn sie es über mich machen würden, hätten sie recht. Hat Gott mal mit mir gemacht. Ich weiß nicht, ob die beiden Frauen Christen waren. Jedenfalls haben sie sich nicht geistlich verhalten in dem Moment. Und trotzdem hat Gott das benutzt, um mir was deutlich zu machen, um mir was zu stecken. Ich habe aus dem Getratsche dieser Frauen das Reden Gottes gehört. Trotzdem, ich will das Tratschen nicht verteidigen, ja? Sondern Gott hat trotz des Getratsches dadurch zu mir geredet, nicht weil Tratschen gut wäre. Ist eines der Gifte, die eine Gemeinde zerstören können, wenn das in der Gemeinde passiert. Aber in dem Moment hat Gott das benutzt, um mir was zu stecken. Halleluja. Hätte sicher nicht zu den Wegen gehört, die ich vorher aufgezählt hätte, wie Gott redet, oder? Seht ihr das anders? Also bei mir wäre das nicht vorgekommen vorher. Jetzt weiß ich, dass er das machen kann. Wir erkennen die Stimme des Hirten, weil wir sie kennen. Oder sollte ich sagen, wenn wir sie kennen? Wie gut kennen wir denn das Wort Gottes? Wie gut kennen wir uns da drin aus? Oder kennen wir nur so ein paar Lieblingsgeschichten? Es gibt nämlich wirklich Texte in der Bibel, die können einen ärgern. Habt ihr euch mal klar gemacht, dass das Buch Josua mit der ganzen Eroberung Israels, das würde man heute als Völkermord bezeichnen, was Gott da anordnet? Damit kann man sich mal auseinandersetzen. Ich habe das mal gemacht als Bibelstundenserie. Wir haben ein paar Leute schwer ins Schwitzen gebracht. Also mich zuerst bei der Vorbereitung und dann auch noch so manchen Teilnehmer. Wenn ihr mal richtig was Hartes euch antun wollt, da habt ihr eine Empfehlung. Natürlich kann man auch viele Wunder Gottes und viel Handeln Gottes, aber auch vieles, was in unser Gottesbild, so wie wir es im Allgemeinen haben, überhaupt nicht reinpasst. Und sich damit mal auseinandersetzen. Das gehört ja auch dazu, wenn ich das Reden Gottes kennenlernen möchte. Dann gehört diese Botschaft, die wir zum Beispiel aus dem Buch Josua lernen können, auch dazu. Euer Handeln hat Konsequenzen, würde ich mal diese Botschaft mit einem Satz überschreiben. Euer Handeln hat Konsequenzen. Und es ist spannend, dass Eli, der Mann, der geistlich und äußerlich blind ist, irgendwann kapiert, hier redet Gott. Hat eine Weile gebraucht, aber irgendwann checkt das. Und das muss man sich ja mal vorstellen, die Situation. Da gibt es ein geistliches Oberhaupt Israels, Eli, der hohe Priester. Und da gibt es einen kleinen Jungen, der da im Tempel Hilfsarbeiten macht und dabei natürlich ein bisschen was lernt. Und zu wem redet Gott? Also da müsste man doch schlucken. Ich bin Pastor in der Gemeinde und ich habe die Leitung, ich habe die Verantwortung. Und dann will Gott etwas sagen und redet mit einem Kinderstundenkind. Ich weiß nicht, wie alt der Samuel war. Vielleicht war er 5, vielleicht war er 10. Aber er wird immerhin als Knabe bezeichnet, noch nicht als Mann. Und Gott tut das. Gott sucht sich diesen Jungen aus. Jetzt könnten wir gut überlegen, warum. Vielleicht, weil sein Herz noch nicht verdorben war. Ich meine, ohne Sünde ist niemand. Ja? Seit dem Sündenfall ist kein Mensch ohne Sünde, sagt die Bibel eindeutig, ganz klar. Aber trotzdem war bei dem Samuel offensichtlich noch was anders angelegt. Und Eli sprach zu Samuel: Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Als ich vor Jahren mal so ganz besonders auf diesen Text gestoßen bin, fand ich das toll. Und dann wollte ich das auch so beten. Und dann habe ich gebetet: Rede, Herr, denn dein Knecht will hören. Oder: Rede, Herr, denn dein Knecht versucht zu hören. Ich weiß nicht, warum mir das so schwer gefallen ist, zu sagen: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Hatte ich Angst zu versagen? Hatte ich Angst, Gott zu viel zu versprechen? Oder hatte ich Angst davor, dass Gott zu deutlich redet? Da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Frage ist doch: Bin ich bereit zu hören? Will ich hören? Denn das Reden Gottes ist kein Wunschkonzert. Wenn ich Gott reden lasse, dann höre ich nicht nur das, was ich gerne hören möchte. Vielleicht nicht mal vorrangig das, was ich hören möchte. Die Punkte, wo ich das Reden Gottes am lautesten gehört habe, die hatten immer Folgen. Und ob mir die Folgen immer gefallen haben, das ist eine andere Frage. Manchmal habe ich auch vielleicht zum Glück am Anfang noch nicht begriffen, was da alles noch dranhängt. Da ist Gott ja auch manchmal gnädig, dass wir noch nicht so alle Folgen abschätzen von dem, was er uns sagt. Und dann machen wir uns auf den Weg und merken erst später, worauf wir uns eingelassen haben. Vielleicht ist uns das sogar mit unserer Bekehrung so gegangen. Wir haben uns mit Jesus auf den Weg gemacht, weil wir uns ja irgendwas davon versprochen haben. Und haben vielleicht nicht geahnt, was da alles noch dranhängt. Vorsicht, ich will das nicht in Frage stellen, mein Weg mit Jesus. Da hat auch viel Segen dran gehangen, den ich am Anfang noch gar nicht gesehen habe. Aber es ist doch manches anders, als ich mir das damals als Kind, als ich dieses erste Ja gesagt habe, vorgestellt habe. Und ich vermute mal, das geht dem einen oder anderen auch so. Und deswegen ist die Frage: willst du hören? Egal, was Gott redet. Es geht mir hier gar nicht so sehr um das Wie. Es wird es in den seltensten Fällen sein. Ich habe das selber noch nie so erlebt, dass ich tatsächlich von außen eine Stimme höre und Gott so zu mir redet. Manchmal habe ich Dinge im Herzen, wo ich spüre und merke, das ist von Gott. Manchmal sagt mir jemand was von außen und ich merke in dem Moment, das kommt von Gott. Manchmal lese ich einen Bibeltext und ich merke in dem Moment, das ist nicht nur eine Aussage, die irgendwas mit vor zwischen 4 und 2000 Jahren zu tun hat, sondern das hat was mit mir zu tun. Ja, wie zum Beispiel damals die Geschichte: Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, und ich lag 2 Jahre schon mit jemandem im Clinch. Und jetzt soll ich darüber predigen. Oder andere Dinge. Gott redet auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber es ist eine Frage, will ich das hören? Wie antworte ich? Samuel redet und er sagt, ja, ich will Gottes Reden hören. Und dann kommt es hammerhart. Ich habe jetzt nur den ersten Vers, denn das wäre eine zweite Predigt, was dann kommt. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich will eine Sache in Israel tun, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. Es kommt dann hammerhart, es ist eigentlich das Gericht über Eli und seine Söhne, dass sie umkommen werden, dass sie sterben werden, dass die Bundeslade verloren gehen wird. Und jetzt stellt euch mal vor, am nächsten Morgen, könnt ihr nachlesen, gerne nachher, ist ja die Fortsetzung dann, da steht dieser kleine Junge, der steht auf und macht die Tore auf und dann kommt der alte Eli und sagt, Samuel, was hat Gott heute Nacht zu dir geredet? Und wehe dir, ist eigentlich ein Fluch, den Eli da ausspricht, wehe dir, du verschweigst mir auch nur ein Wort. Und dann kriegt er seine Ohrfeigen, der gute Eli, von dem kleinen Jungen. Oder durch den kleinen Jungen, er kriegt sie ja eigentlich von Gott. Und ich versuche mich reinzuversetzen in diesen kleinen Jungen, der diesem ehrwürdigen Oberhaupt, geistlichen Oberhaupt Israels, ja nicht seine Meinung geigen soll, aber das Gericht Gottes ankündigen soll. Wollen wir immer noch hören, was Gott sagt? Wenn wir dann am Ende so einen Auftrag kriegen? Was haben wir denn für Beispiele in der Bibel, wo Menschen Gott haben reden hören? Mose. Geh hin zum Pharao, da wo sie ihn vor 40 Jahren lynchen wollten, und sage ihm, lass mein Volk ziehen. Der wusste, wie viele Wachen da stehen. Der wusste, welche Atmosphäre an diesem Hof herrscht. Der wusste genau Bescheid, der hatte 40 Jahre an diesem Hof gelebt. Jetzt ist er ein alter Mann, der war nämlich 80, als er seine Berufung kriegte. Und Gott sagt, geh dahin. Und sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Schöner Auftrag. Oder Jeremia, der Albtraum eines jeden Predigers. Du wirst reden und keiner wird hören. Kriegt er bei seiner Berufung gesagt. Der hat Gottes Stimme gehört. Meint ihr, der war begeistert? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe schon manchmal gebetet, Herr, bitte, du kannst mir alle möglichen Berufungen geben, aber nicht so eine. ja, stellt euch das mal vor. Und der Mann, der war jung und ist alt geworden in dem Beruf. Und es war so. Wir heute lesen sein Buch noch. Aber die Menschen damals haben nicht gehört. Er hat es nicht erlebt. Auf dieser Erde, dass Menschen auf das hören, was Gott durch ihn redet. Oder auch Maria in der Weihnachtszeit. Ja, sie hat Gottes Reden gehört durch den Engel. Du kriegst ein Kind. Hast zwar noch keinen Mann, aber das kriegen wir schon hin. Ja, der Heilige Geist wird es richten. Und er wird es der Sohn des Höchsten genannt werden. Und auch sein, nicht nur genannt werden. Ja, also diese junge Frau, wahrscheinlich nach dem damals üblichen Alter so irgendwas zwischen 14 und 16 Jahren alt, wenn sie zu üblichen Zeiten geheiratet hat, war das damals, die Frauen waren meistens so in diesem Alter, die Männer etwas älter, weil die schon einen Beruf hatten. Ja, alle Frauen, die einen waren mal in der Situation, andere sind in der Situation, in dem Alter vielleicht, stellt euch das mal vor. Und das war damals problematischer als heute. Das wäre ja heute schon interessant genug. Ja, ja, du bist vom Heiligen Geist schwanger, ich weiß schon. Gott redet. Und trotzdem ist immer Segen daraus gekommen, wenn Gott redet und Menschen gehorcht haben. Der Samuel hat Israel wieder auf einen guten Kurs gebracht. In schwierigen Zeiten. und hat letztendlich ja sogar noch David zum König gesalbt. Mose durfte sein Volk tatsächlich aus Ägypten führen. Also Gott hat sie rausgeführt, aber durch Mose. Jeremia ist, denke ich, manch einem zum Segen geworden, wenn auch vielleicht nicht der Generation, in der er gelebt hat. Und über Maria müssen wir gar nicht reden, ja? Sie hat den Retter und Erlöser zur Welt gebracht. Wird in der katholischen Kirche ein bisschen überhöht, bei uns wird es manchmal ein bisschen zur Seite geschoben. Das eine ist so falsch wie das andere. Ja, also Gott hat diese Frau wirklich wunderbar gebraucht und sie hat ja dazu gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie Nein gesagt hat, aber da Gott allwissend ist, wird er schon gewusst haben, wer Ja sagt und wer Nein sagt. Es ist nicht immer leicht, auf Gottes Stimme zu hören. Und ich glaube, dass es oft nicht das Problem ist, was wir nicht hören, sondern dass wir viel mehr Schwierigkeiten haben mit dem, was wir hören. Mal Hand aufs Herz, denn das, was du gehört hast, das solltest du auch tun. Ja, so wie der Eli auf den Samuel zugeht, jetzt hat Gott zu dir geredet, jetzt musst du reden. Ist jetzt deine Aufgabe. Damit war er Prophet, wenn auch noch ein kleiner. Später war er ein großer Prophet. Aber wie heißt es irgendwann, Gott ließ kein Wort auf den Boden fallen, das er durch Samuel geredet hatte. Aber angefangen hat es hier. Das, was wir gehört haben, das, was ihr gehört habt, das ist dran, das ist zu tun. Was sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Und wer diese meine Worte hört und tut sie nicht, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Es geht also gar nicht ums Hören. Egal, ob das jetzt der Gottesdienst ist oder ob ihr selber in der Bibel gelesen habt, das Hören, das Wissen alleine bringt nichts, überhaupt nichts, wenn wir es nicht tun. Wenn wir es tun, dann ist Bibelwissen gut. Wenn wir es leben, wenn wir es umsetzen, wenn es in unseren Alltag kommt. Aber wenn wir es nicht umsetzen, dann bringt es überhaupt nichts. Ich kann die Bibel auswendig lernen. Wenn ich das nicht lebe, was da steht, dann bringt's nichts. Dann kommt am Ende nichts dabei raus. Wir können Bibelstunden besuchen, wir können Hauskreise besuchen, wir können Gottesdienste besuchen. Wir können sogar Gottes Reden direkt vom Himmel runter hören. Wenn wir nicht danach handeln, ist es nichts wert. Bringt es nichts. Letztendlich wird nur das unser Leben verändern, was wir von dem Gehörten auch umsetzen. Und da denke ich manchmal, da ist es besser, so ein ganz klein bisschen verstanden zu haben und das zu tun, als dass ich die Weisheit aller Welt habe, ja, und die Bibel verstanden habe und von vorne bis hin und setze nichts davon um. Ja, lasst uns doch mal nicht so oft immer fragen, ich will noch mehr hören, sondern lasst uns doch erstmal checken, was habe ich von dem, was ich gehört habe, denn schon umgesetzt? Ich habe manchmal gedacht, Gott ist ja gnädig, dass er dem Samuel dann am Morgen den Eli schickt oder dass Gott das sowieso gemacht hat, dass der Eli das mitgekriegt hat. Hätte der Samuel sofort verstanden, dass Gott mit ihm redet und es wäre nur zwischen den beiden gelaufen, wer weiß, ob Samuel morgens den Mut gefunden hätte, dem Eli was zu erzählen. Es war ja Gottes Gnade, dass er das so eingerichtet hat, dass der Eli das mitgekriegt hat und am nächsten Morgen, also vor dem Samuel, steht, na, was hat Gott denn geredet? Na, da konnte er sich nicht mehr verstecken. Der Alte wusste ja schon Bescheid. War für den Samuel in dem Moment bestimmt unangenehm. Der wäre sicher am liebsten im Boden verschwunden. Aber es war gut so. Das ist die andere Sache. Manchmal hilft Gott uns auch. Ich habe schon manchmal Dinge rausgehauen, die sich als wahr herausgestellt haben und als wichtig, ohne in dem Moment die ganze Tragweite zu verstehen. Wo ich auch denke, das war Gottes Gnade. Denn hätte ich gewusst, dass ich da gerade jemandem heftig auf die Zehen steige, dann hätte ich es vielleicht nicht getan. Ich bin so ein sehr harmonieliebender Mensch und vielleicht hätte ich die Klappe gehalten. Aber im Rückblick muss ich sagen, es war gut so. Ich möchte Gottes Reden weiter hören. Aber ich merke auch, das Hören alleine tut's nicht. Sondern lasst uns das umsetzen, was wir gehört haben, was wir verstanden haben. Und dann bin ich felsenfest auf der Überzeugung, dann wird Gott anfangen, weiterzureden. Es hat mal jemand gesagt, warum soll Gott dir den übernächsten Schritt zeigen, wenn du den nächsten noch nicht gegangen bist? Das mag nicht immer stimmen, aber manchmal schon. Ja, manchmal ist Gott auch gnädig und zeigt uns auch schon den übernächsten Schritt und wie es weitergeht. Aber grundsätzlich ist es schon eine Wahrheit. Dem Samuel hilft er hier. Lasst uns beten, dass er uns auch hilft und dass wir das auf die Reihe kriegen.